1. Juni. Heute ist Albauftrieb. Die älteste Kuh, Zikade, soll auch mit hinauf in die Berge.
Wie viele Jahre kommt sie mit nach oben?
Seit sie klein war, also das ist das 16. Mal.
Sozusagen, wenn man das so bei denen sagen darf, alter Hase.
Die kennt jeden Fleck.
Die braun-weißen Tiere stehen im Stall und recken ihre Hälse in die Futterkrippen. Frisches, grünes Gras mit Klee und Butterblumen liegt darin. Sie fressen. Währenddessen bekommen sie ihre Festtagsglocken um die Hälse gebunden. Mal dunkle, riesig große, mal glänzende kleine. Die Kühe gehören Hans Rüdi, einem Landwirt im Schweizer Berner Oberland, und seiner Frau Christine. Die Kinder, eine Schwester mit ihrem Sohn und der Lehrling sind da. Und Thorsten aus Berlin, der als Alphilfe gekommen ist, um mit Hans Rüdi die Tiere zu sömmern.
Ich bin nach dem Studium durch Jobs im Kino hängen geblieben. So Kartenverkäufe, Einlass, denn irgendwann wofür oder auch mal sich so den einen oder anderen Gedanken über das Programm machen. Und dann ist das einfach so weitergewachsen. Dann in verschiedenen Programmkino, Filmkunstkinos gearbeitet. Und vom Programm her bis zur Veranstaltung, das war das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe.
Das war für mich eigentlich schon immer klar, dass ich Landwirt lernen will. Ich hatte den Umgang mit den Tieren gern und ich lebte mit den Tieren. Auch während der Schulzeit war es für mich selbstverständlich. Am Abend gehe ich in den Stall und jedes Mal war es etwas Besonderes, wenn da ein Kalb geboren wurde. Und ja, die waren mir ans Herz gewachsen und konnte mir eigentlich nicht vorstellen, ohne diese Kühe und Kälber.
Das ungleiche Paar. Ein Auf- und Abtrieb. Feature von Maike Hildebrandt.
Gisela, Ilse, Trix, Monika und die anderen laufen zügig aus dem Dorf hinaus. 18 Tiere drängen die Straße entlang auf den Berg. Vorbei an den hölzernen Bauernhäusern, mit Geranien vor den kleinen Fenstern und gepflegten Gemüsegärten. Die Sonne scheint. Ein paar Einheimische stehen am Straßenrand und schauen den Kühen nach.
Ja, merci. Danke.
An der Spitze des vorbeiziehenden Trupps der Lehrling Timon. Und Thorsten aus Berlin. 56 Jahre alt, kräftig gebaut, muskulös. Mit Bergschuhen und einem langen Stock in den Händen.
Boah, die machen ja einen Krach.
Ein schöner Krach.
Wie oft warst du denn schon dabei?
Seit ich klein bin.
Die 10-jährige Angela, jüngste Tochter der Familie, läuft mit ihrer Freundin am Ende des Zuges. Beide tragen Zöpfe und ein hellblaues Stehkragenhemd mit zarten grünen Ranken und weißen Blüten.
Wir probieren, dass die ganze Familie oder die zügeln, alle so ein Edelweiß anhaben. Das tragt man einfach manchmal, weil es halt so ein Schweizer Hemd ist.
Der Prozession folgt ein Jeep mit Anhänger. Am Steuer sitzt Hans Rüdi, 48 Jahre alt. Dunkles Haar, ein Käppi darüber, mit Vollbart und breiten Schultern. Er sieht ein bisschen italienisch aus.
Also ich habe da die Zikade, die älteste Kuh, die letzten Winter die 100.000 Marke überschritten hat. Das heißt, sie hat über 100.000 Liter Milch gegeben in ihrem Leben. Und sie ist jetzt nicht mehr so fit wie die anderen. Deshalb ist sie hinten im Anhänger. Den letzten gut 1,5 Kilometer muss sie dann auch noch selber marschieren. Aber das schafft sie dann
auch noch. Und da sind dann die anderen auch etwas langsamer. Neben dem einen Bein, das sie ein bisschen Arthrose hat, ist sie noch sehr fit, ja.
Und was passiert mit ihr am Ende ihrer Tage? Wird sie geschlachtet?
Ja, da erfährt sie das gleiche Schicksal. Also möglichst schnell und diskret.
Durch die Bäume am Hang fällt mein Blick zurück auf das breite grüne Tal, in dem die Simme auf den Thuner See zufließt. Wiesen, Buchen und Tannen, einzelne Höfe und Hütten. In der Ferne schneebedeckte Gipfel.
Die mit den großen Glocken, die laufen alle noch stramm vorweg.
Ja, wir haben extra den Kühen die großen Glocken gegeben. Also die, die viel Ausdauer haben und auch stark sind.
Ein Tunnel. Eine lange, kurvige, grob in den Fels geschlagene Röhre.
Die Jungen haben auch mehr Angst, weil sie noch nicht so erfahren sind. Wenn es so laut wird, dann rennen sie mehr.
Thomas, der zweitjüngste der Familie.
Komm.
Warum müsst ihr die eigentlich immer so anfeuern? Die sind doch eigentlich ganz flott.
Also, ich habe es so übernommen. Aber dass sie in Bewegung bleiben und dass das so ein bisschen in der Spur bleibt, das ist so der Hintergrund. Oh, da kommt ein Auto.
Komm.
Alpufahrt.
Alpufahrt. Alpufer?
Ja. Alpaufnahmen.
Ja. Ach so, ja, Alpaufnahmen, genau. Und Sie haben Geduld, wenn die jetzt hier langkommen, haben ja. Sie, oder haben Sie es eilig?
Ja, nein, das schauen wir jetzt schon, ja.
Haben Sie selbst auch Kühe?
Ja, wir haben auch Kühe.
Sind Sie auch oben auf einer Alp?
Ja, hier in, am selben Ort wie diese. Ja.
Oh, ich muss noch kurz hier.
Warum rennt er jetzt?
Timon, der Lehrling, verschafft sich Vorsprung vor einer Kuh, die es gerade ziemlich eilig hat.
Absperren, dass er nicht geradeaus weiter. Wir machen hier eine 180-Grad Biegung nach oben.
Komm.
Die Kuh Trix scheint aus der Haarnadelkurve ausscheren zu wollen, auf eine Wiese mit hohem Gras. Timon und Thorsten können sie gerade noch aufhalten.
Sonst wäre die wahrscheinlich dort nach hinten gegangen. Und
die anderen womöglich hinterher dann?
Ja, ganz klar. Die Kuh ist ein Herdentier und die gehen immer miteinander.
Neben Hans Rudi im Jeep sitzt inzwischen auch sein Neffe Matthias, dem das Laufen zu viel geworden ist.
Ich glaube, das ist Tüte.
Das ist vom Rüdle.
Das hat irgendwo Tüte geworden. Sie glaubt, bei dir Lichtung.
Ja. Ich habe ein schlechter Stack kaufen.
Am Rüdli, der letzten Alphütte vor unserem Ziel, bleibt der Viehtransporter stehen. Ab hier wird der Weg zu steil und kurvig. Für Zikade endet die Fahrt. In Serpentinen geht es stark bergauf. Mit grandiosen Ausblicken zurück in die Ferne, auf Niesen und Stockhorn. Zwei markante Berge am Eingang des Simmentals. Als es wieder flacher wird, bleiben die Kühe rechts und links vom Weg stehen, stecken ihre Köpfe tief ins Gras und fressen. Niemand treibt sie mehr an. Samuel, der älteste Sohn der Familie, steht zwischen den Kühen.
Sind das jetzt hier schon eure Wiesen?
Ja, ab hier ist unser. Und jetzt können sie ein bisschen Pause machen. Und manchmal hat es dann noch 10 nach hinten, aber jetzt ist es eigentlich geschafft. Jetzt können sie nirgends mehr wo hingehen, abhauen.
Fast 3 Stunden haben wir für den Auftrieb gebraucht. Die Alp Mittelberg auf 1600 Metern Höhe ist in Sicht. Abhänge, Felsen und Wiesen umgeben die Gebäude, denen wir langsam näher kommen. Der Himmel ist blau. Überall blüht es. Gelb, rosa und blau. Dann liegen die 3 Hütten vor uns. Gebaut aus Natursteinen und Holz, mit Schindeln gedeckt, Vor den Fenstern ranken rote Geranien, dahinter rot-weiße Gardinen. Auf dem Hof steht ein Becken aus Stein, eine Viehtränke, in die Wasser sprudelt. Drumherum Bergspitzen und kleine Schneefelder an den Hängen. Ein Idyll wie aus dem Bilderbuch. Die Kühe werden im Stall in zwei Reihen rechts und links angebunden. Die Leiber dampfen. In den Futterkrippen liegt Heu bereit. Die Männer nehmen ihnen die Glocken ab.
Bist du froh, Hans-Rudi? Alle gut oben?
Ja, dankbar, dass es gut gegangen ist. Es ist schön so, ja.
Im Wohnhaus in der Küche ist ein großer Tisch gedeckt. Auf dem Holzofen sind Herdplatten. Darauf steht schon das Essen. Hans-Ruedis Frau Christine hat alles vorbereitet.
Ich bin mit dem Jeep hochgekommen und nicht zu Fuß. Und ich habe also das Auto gefüllt mit noch Kleider für den Sommer und Esswaren und eben das Essen für heute und die Sachen, die ihr jetzt braucht hier oben.
Das ist eines der negativsten Punkte vom Alpleben, wenn man da oft getrennt ist, dass da die Kinder sich im Sommer manchmal eine oder zwei Wochen nicht. Ja, auch meine Frau sind ja oft dann getrennt und das ist manchmal auch nicht so schön.
Die Tiere sind ja auch alle weg. Das ist ja ein ganz anderes Leben für dich dann da unten, oder?
Ja, schon. Obschon, das macht mir wirklich nichts aus. Also ich schaue gerne zu den Tieren, aber ich kann auch gut ohne sie leben.
Alle setzen sich zum Essen und falten die Hände. Thorsten betet nicht mit. Neben ihm sitzt Hans-Ruedi. »1934 fing der Urgroßvater an, die Alp zu bewirtschaften. Darauf folgte der Großvater, dann der Vater. Hans-Ruedi war jeden Sommer seines Lebens auf der Alp.
In der Zeit, als ich so im Alter von Angela war, also mit 8 oder 10 Jahren, und bis jetzt, da hat sich schon so vieles verändert. Jetzt bin ich 48, also in den 40 Jahren hat sich sehr viel verändert. Ich erinnere mich so knapp, als der Vater den ersten Jeep gekauft hat. Und vorher ja, war nur das Pferd.
Und habt ihr alles mit dem Pferd hier hochgetragen?
Ja, und getragen, Rucksäcke. Und hat auch viel weniger hochgeführt. Vieles ging einfacher. Ja, wir hatten extra so Holzkisten und die passten dann genau auf das Wägeli vom Pferd. Und dann immer am Mittwoch fuhr der Vater mit dem Pferd hinunter. Und dort bei der Bäckerei konnte man das abliefern. Und dann hat er da die Butterballen ausgeladen und gleich Brot hineingepackt für eine ganze Woche wieder.
Es ist spät am Abend. Das Ofenfeuer erwärmt noch Wasser in einem Boiler zum Duschen vor dem Zubettgehen. Über dem Tisch brennt eine Petroleumlampe. Die Alp hat keinen Stromanschluss.
Bäuerliches Leben, das hat mich auch bei meiner Kinoarbeit in Form von Filmen immer interessiert und angesprochen. Und wenn ich so in den Bergen war, ist eine faszinierende Landschaft, das Gebirge oder Hochgebirge und was da passiert. Berglandwirtschaft, das hat mich interessiert. Und dann gab es einfach rein beruflich, so in der Lebensphase von 2, 3 Jahren, die Gelegenheit, Leute, mit denen ich zusammenarbeiten wollte, das passte nicht mehr gut zusammen.
Und hättest du nicht alleine ein Kino machen können?
Da hat mir vielleicht der Biss gefehlt. Ich arbeite gerne mit Leuten zusammen.
Das ist natürlich schon ein bisschen ja, ungewiss, wer kommt da. da kommt ein Mann, der hat bisher nicht in der Landwirtschaft gearbeitet, also ist eigentlich alles neu, die Gegend, die Räumlichkeiten zum Wohnen, der Umgang mit den Tieren, aber wir haben gesagt, wir brauchen da jemanden und nicht nur zum Melken, auch so in der Hütte und so ein, quasi ein Allrounder.
Mir geht es eben auch noch nicht, auch nach dem dritten Jahr auf der Alp, jetzt nicht ganz routiniert von der Hand. Aber ich arbeite ja nicht in einer Pommesbude oder irgendeiner Kette oder so ein. Das ist kein distanziertes Arbeitsverhältnis. So eine Art intensives Zusammenleben ist das ja auch. Das hat ja sowohl ist es ein Arbeitsverhältnis, als auch ist es wie eine Art WG, eine Wohn- und Lebensgemeinschaft.
Wir leben da zusammen. Und dann, wenn es jemandem nicht wohl ist, dann ist die Zusammenarbeit und das Zusammenleben eine Qual. Oder? Ja, ist es mühsam. Wenn ich sage, du, diese Kuh, und dann weiß ich, dass ich nichts sagen kann, dann ist er mir auch nicht wohl. Eine Offenheit und auch ein Vertrauen, das muss da sein. Das habe ich auch bei den Lehrlingen, setze ich voraus. Aber er ist ja älter, ein paar Jahre älter als ich. Und ob man 50 ist oder 16, 17, ist halt auch nicht dasselbe.
Thorsten drückt mir eine Taschenlampe in die Hand. Sobald es dunkel wird, soll ich sie immer bei mir tragen, so wie die anderen auch. Für die Wege im Finstern über den Hof ins Schlafhaus, zum Stall oder zum Plumpsklo.
Hat jetzt nicht vor, das mehrere Jahre zu machen, aber irgendwie passt es. Und ich denke, das Thema so des normalen Kinobetriebs, das ist durch.
Am nächsten Tag treiben die Familie und Thorsten 17 Kälber und 7 Ziegen auf die Alp. Bis zum Rüdli wurden sie in Viehtransportern gefahren. Nun müssen sie laufen. Im Jeep wurden schon 4 Hühner, ein Hahn und 2 Katzen auf die Alp gebracht. Viele Jungkühe sind bereits eingetroffen und einige werden noch folgen. Gustis, so nennt man hier die weiblichen Jungtiere, die noch kein Kalb zur Welt gebracht haben und deshalb noch keine Milch geben. Christine und Hans Rödi verdienen ihr Geld in erster Linie mit Viehzucht und mit dem Sömmern der Gustis anderer Bauern. Insgesamt 50 werden es in diesem Jahr sein. Zusätzlich bekommen sie als Berglandwirte staatliche Direktzahlungen für die Sömmerung der Tiere. Weil sie damit die alpine Kulturlandschaft pflegen, die Wiesen, die vielen Kräuter und Blumen.
Das ist eben ein bisschen das Problem. Am Anfang werden die Kleinen immer so verhätschelt und alle haben Freude an ihnen und werden gestreichelt und so. Und dann sind sie sehr anhänglich. Dann wollen sie manchmal nicht von den Menschen weg. Oder wenn Wanderer kommen, dann gehen sie manchmal den Wanderern nach.
Samuel steht hinter dem Haus auf der Wiese und versucht, 2 kleine Ziegen wegzuscheuchen. Die Kleinen sollen den Anschluss an ihre Herde nicht verlieren.
Am Anfang lassen wir sie lieber über Tag. Eigentlich am liebsten immer über Tag, weil wegen dem Wolf und so ist die Gefahr kleiner am Tag. Manchmal ist schon einer hier. Wir hatten auch mal eine Ziege, die kam nicht. Und erst einen Tag später haben wir sie gefunden und sie hatte am Euter eine ziemliche Wunde. Also wir mussten sie dann einschläfen. Das war ziemlich sicher ein Wolf.
Hans Rüdi sitzt am Küchentisch. Nach dem Auftrieb der Tiere wollte er eigentlich nach draußen. Er muss die Zäune auf den Alpweiden aufbauen.
Wenn so ein Gewitter kommt, unter Umständen mit Hagel, Sturm, und wenn man da unterwegs ist, auf dem Weg von unten hier nach oben und durch dieses Tal, da können Bäume umstürzen, Steine runterkommen auf den Weg. Oder in diesen Wildbächen kann innerhalb kurzer Zeit sehr viel Wasser kommen und dann steckst du irgendwo fest und das ist nicht so gemütlich. Und wenn so ein Gewitter kommt, bin ich gerne hier, wegen den Tieren, aber natürlich auch wegen den Leuten. Also ja, das ist dann noch das Wichtigste. Ich kann auch nicht das Gewitter aufhalten, aber man kann einander helfen, die Tiere in den Stall zu bringen und schauen, dass man selber in Sicherheit ist. Aber die Hütten haben auch keinen Blitzschutz hier. Also ja, das könnte auch mal vorkommen, dass da ein Blitz in eine Hütte geht.
Am Morgen dröhnt der Dieselgenerator über den Hof und dringt bis in die Schlafstuben. Ich springe aus dem Bett. Es ist fast 7. Nur jetzt ist Gelegenheit, den leeren Akku meines Aufnahmegeräts zu laden. Der Generator steht im Gras neben dem Stall und produziert Strom zum Melken der Kühe. Es stinkt nach Diesel. Am Generator hängt eine Steckerleiste. Hier kann ich mein Gerät einstecken. Zum Glück habe ich noch ein zweites mitgenommen, das ich während der Ladezeiten benutzen kann. Thorsten sitzt in Arbeitshose und mit Gummistiefeln auf einem Schemel neben einer Kuh.
So ein bisschen die Zitzen massieren, damit die stimuliert werden, die Milch einschießt, also dass der Milchfluss angeregt wird. Und dann kannst du das Melkgerät ansetzen. Ich schalte jetzt sozusagen das Vakuum da frei, und damit das saugt. Und jetzt saugt sich das da fest. Und dann saugt das immer links, rechts, links, rechts, links, rechts. Doch nicht, dass das jetzt Beschwerden sind. Weil es zu langsam geht. Mit mir.
Thorsten braucht knapp 1,5 Stunden zum Melken. Ich denke an meinen Akku, der geladen werden muss. Die Zeit wird reichen.
Ey! Hopp! Sag mal, ich glaube, es hackt.
Hans-Rüdi und Thorsten schütten die Milch in die großen Blechkannen, heben sie auf den Jeep. Hinter den Vordersitzen bis zur Heckklappe ist er bald voll beladen. Die Milch vom Vorabend steht auch schon drin. Bis 9:30 müssen die Kannen bei der Sammelstelle im Dorf sein.
Ja, willst du hier noch eine andere Kanne?
Ja, noch eine fehlt. Sie kennt noch eine 14.
Hier irgendwas, ich weiß nicht, mit dem Deckel.
Wenn Hans-Rüdi unten ist, will er auf den Wiesen seines Talbetriebs noch Heu machen. Das Gras steht hoch und muss dringend gemäht werden. Ihm bleibt noch Zeit für ein kurzes Frühstück. Dann ist er weg. Als Hans-Rüdi wiederkommt, setzen wir uns zu dritt an den Tisch in der Stube neben der Küche. Die meisten Landwirte in der Gegend sind traditionell politisch nationalkonservativ eingestellt. Im Bundesrat der Schweizer Regierung stellt die rechte SVP 2 von 7 Mitgliedern.
Also ich bin da Mitglied von der Schweizerischen Volkspartei. In jüngeren Jahren war ich mal in unserer Sektion in der Gemeinde im Vorstand. Die ersten Polittreffs, würde ich sagen, haben wir da organisiert, und da waren auch schon Bundesräte da. Und das finde ich halt in unserem System gut. Ich habe das Gefühl, doch die Politiker sind noch ziemlich volksnah. Man kann mit diesen auch reden. Und an einem Polittreff kam da der jetzige Bundesrat Ueli Maurer, und der war auch schon als Offizier hier auf der Alp. Ich habe ihn da auch noch angesprochen, und er erinnerte sich. Und da merkt man halt, ja, das sind auch nur Menschen und haben ihre Aufgabe, wie ich auch meine Aufgabe habe.
Viele Jahre im Kino habe ich meine Programmarbeit und Veranstaltungsarbeit auch sehr politisch betrachtet und habe entsprechende Veranstaltungen organisiert, um Film herum, mit Gästen zu Themen, ob aus der Arbeitswelt oder Konfliktthematiken. Davor an der Uni war ich aktiv in der Friedensbewegung oder in einer antifaschistischen Organisation. Richtig Mitglied einer Partei nicht oder engagiert in einer Partei nicht. Doch ganz kurze Zeit mal bei den Grünen zu Gründungszeiten, und dann an der Uni war ich so im MSB, das ist ein Studentenorganisation im DKP-Umfeld gewesen.
Streit deshalb hatten wir nicht, auch wenn vielleicht mal diese Meinung oder diese Meinung ist. Das können wir gut akzeptieren. Und es ist auch interessant, mal darüber zu diskutieren.
Ich glaube, so wie es für dich nicht alltäglich ist, mal so ein Öko aus der Stadt zu begegnen, ist es umgekehrt. Ich kenne keinen Landwirt, ich kenne vielleicht ganz wenige Leute auf dem Land. Das ist einfach auch eine Gelegenheit, eine Chance.
Die Chemie, wie man sagt, glaube ich, hat von Anfang an gestimmt. Und das ist auch sehr wichtig. Auch wir beide sind ja ziemlich offen. Und wenn irgendwo ein Problem ist, reden wir darüber und dann ist gut. Ich fühle mich so wohl und ich hoffe, du auch. Politisch sind wir vielleicht nicht ganz auf derselben Linie, aber er ist Thorsten für mich und ich bin ich für ihn. Und wir akzeptieren, wenn wir jetzt da vielleicht bei diesem oder jenem eine andere Meinung haben. Deshalb ist der andere nicht minderwertig, oder?
Am Morgen knallt die Sonne. Die Hitze am Tag ist den Tieren zu viel. Sie waren in der Nacht auf den Weiden, um zu grasen.
Was machst du jetzt?
Misten. Jeden Tag, morgens, abends, misten. So eine konstante Arbeit. Im Moment ist es halt so, dass auch die Gustis, also die Jungrinder, gestallt werden tagsüber. Und die geben sich Mühe, auch schon fast so viel Mist zu produzieren wie die Kühe.
Machst du das alles alleine, die 5 Ställe?
Nein. Nee, das kann ich nicht. Ich will hier im Stock gehen.
Hans Wedi und Timon sind auf dem Berg, um einen Zaun zu ziehen. Schon bevor die ersten Tiere auf die Alp kamen, hat Hans Wedi damit begonnen, die einzelnen Weidestücke einzuzäunen.
Ist aber steil hier.
Hans Wedi hält einen dicken Holzhammer in der Hand, mit dem die Pfähle für die Zäune eingeschlagen werden.
Leere Rolle. Ist nicht mehr viel, hä? Der tut auch gerade abrollen.
Das ist aber eure steilste Weide, oder?
Ja, das ist halt an vielen Orten steil da. Da drüben ist es mindestens so steil.
Im letzten Herbst hat er alle Zäune entfernt, so wie am Ende jeder Saison, damit Lawinen sie im Winter nicht mitreißen und zerstören. Nun muss er alles wieder neu aufbauen.
Von dort, dieses Stück bis da, wo jetzt gemacht ist, haben wir neuen Draht genommen, eine Rolle 500 Meter lang. Und die ist jetzt bald gerade fertig. Und von da bis hinten geht es nochmals 600 Meter.
Jeder Abhang muss gesichert werden. Dafür muss der Landwirt viele Pfähle einschlagen.
Es sind ja irgendwie gut 12 Kilometer, der ganze Zaun. Und wenn man bedenkt, sagen wir mal alle, im Schnitt alle 3 Meter ein Pfahl, dann gibt das auf 300 Meter 100. Auf 1200 gibt es 400, auf 12 Kilometer 4000. Also das ist so eine Schätzung, aber so viel braucht es sicher. Es gibt Extremstellen, wo sie noch mehr näher bis 2 Meter im Fall steht.
Das ist vor allem auf seiner obersten Weide, der Matte, so. Ein riesiges, exponiertes Gelände auf 1900 Metern Höhe. Dort sind rundum Steilhänge. Es ist keine Seltenheit, dass in der Gegend Kühe oder Schafe abstürzen.
Wir haben jetzt gesagt, von der Natur und von den Tieren und dem Boden, das ist ein Geschenk unseres Schöpfers und auch das Leben der Menschen. Also mein Leben ist ein Geschenk, also mir ist das sehr wichtig und dass ich mir das auch jeden Tag bewusst bin und dass ich auch dankbar bin. Ich bin ein Mensch, der sich oft zu viele Sorgen macht. Wir sollen unsere Sorgen zu unserem Schöpfer bringen und er sorgt für uns. Aber ich denke oft auch so im Sommer hier auf der Alp, wo man auch mit unserem Team eigentlich alleine ist und so die ganzen Gefahren, die da sind. Und auch wenn, wie auch dieses Jahr, einige Male so starke Gewitter angesagt sind und dann ist das für mich eine Beruhigung, wenn ich da auch mal auf freiem Feld zu unserem himmlischen Vater beten kann.
Handyempfang gibt es nicht. Aber ein altes Telefon hängt an der Küchenwand. Ein grauer Kasten mit einem schweren Hörer und einer Wellscheibe. Das Militär hat ihn hier gelassen. In den 70er und 80er Jahren waren oft Truppen für Übungen hier, denn die Alp gehört dem Bund. Christine und Hans Ruedi sind nur Pächter. Thorsten ruft Christine an.
Hallo. Ja, wegen den Ziegen. Da sind drei, das muss ab morgen auch anders geregelt werden. Die werden immer verrückter nach diesem Legemehl.
Probleme mit den Tieren oder den Einkauf der Lebensmittel besprechen. Das Telefon wird viel genutzt.
Gut, bis dann.
Ja, dir auch. Tschüss.
Täglich fahren sie ins Dorf, die Milch runterbringen. Erledigen bei der Gelegenheit noch anderes, was geschafft oder organisiert werden muss. Und von unten kommt manchmal Besuch. Christine ist mit dem zweiten Jeep der Familie auf die Alp gefahren. Auch die Kinder Angela und Thomas sind dabei. Sie tragen große Taschen aus dem Auto ins Haus, mit frisch gewaschener Wäsche und Lebensmitteln.
Heute Abend habe ich einen Aprikosenkuchen gemacht und noch eine Minestrone-Suppe, so eine Gemüsesuppe. Weil ich denke, die Männer oder auch wir, bei dieser Hitze hat man ja gerne etwas Salziges zum Abendessen.
Angela sitzt vor der Tür. Sie wollte mit Christine Butter machen.
Mit dem, dass wir Anken machen, Butter ist jetzt kaputt und jetzt ist nur noch ein bisschen Sahne da.
Während fürs Melken der Generator läuft, sollte auch die Fuge ihren Dienst verrichten. Ein elektrisches Gerät, das Milch zu Sahne macht, aus der später die Butter hergestellt wird. Auf dem Boden hat sich eine große Lache gebildet. Milch vermischt mit Wasser und Schmutz. Für heute hat es sich mit der Butter erledigt. Die Fuge muss erstmal zur Reparatur, zum Elektriker ins Dorf. Ein kleines, batteriebetriebenes Radio steht neben Thorsten auf dem Nachtschrank. Er liegt im Bett und liest in der WOZ, einer linksalternativen Schweizer Wochenzeitung, die ich ihm auf seine Bitte bei meiner Anreise im Bahnhof Basel gekauft habe. Es ist Nacht und die Sterne leuchten über den Silhouetten der Berge. Der Raum ist klein. Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein Regal mit Klamotten und persönlichen Dingen. Neben der Tür hängt eine Sparbirne. Sie wird von einem kleinen Solarmodul mit Strom versorgt. Unter Thorstens Stube liegt der Ziegenstall. Nebenan schläft Hans Ruedi.
Für mich ist das so als mehr oder weniger Flachländer und ich bin ja kein Leistungssportler oder sowas, also gut beieinander halbwegs. Aber das ist schon eine Herausforderung, auch nach wie vor, auch in diesem Jahr. Also es gibt oft Momente, wo ich einfach fix und foxy bin irgendwie und froh, wenn ich ins Bett kann. Ich bin, glaube ich, eher der 8-Stunden-Typ, was den Schlaf anbelangt und nicht der 6 Stunden. Und dann sind es aber oft nur 6, weil du hast halt lange Arbeitstage und dann, bis man dann wirklich abends nach dem Duschen und so weiter ins Bett kommt und dann die Lampe ausknipst, dann ist es oft auch 11, 11:30.
Es gibt ein neues Gefährt. Christine und Hans Ruedi haben ein gebrauchtes Moped gekauft. Die neue, nicht straßenzugelassene Maschine sieht seltsam aus. Sie hat keine Sitzbank, sondern nur eine Sitzmulde. Man fährt sportlich auf den Fußrasten stehend.
Gegen ihnen den Kühen die Lücke öffnen, damit sie da nach hinten Richtung Stall gehen können.
Das geht natürlich gut mit der kleinen Maschine.
Ja, viel schneller.
Wofür benutzt ihr die sonst noch so?
Ja, für den Gusti nach oben, wo man sonst nur zu Fuß gehen kann.
Noch ein knapper Ding mehr auf der Alp, das Benzin verbraucht. Aber die Arbeitserleichterung, dass man schneller auf der Matte ist und bestimmte Arbeiten erledigen kann, die ist wohl wahr. Einerseits habe ich manchmal das Gefühl, das kann auf lange Sicht auch den Stress erhöhen. Am Ende die Gesamtbilanz der Kosten wahrscheinlich von Reparatur, Verbrauch, Aufwendung, die man dann wiederum dafür hat, fällt es dann vielleicht doch nicht so doll aus mit dem Zeitgewinn. Ich muss mich jetzt mal kurz hier konzentrieren, ich mache gerade irgendwie Mist.
In der letzten Zeit ist es sehr trocken gewesen. Manche Quellen auf der Alp hatten zu wenig Wasser. Auf der Matte reicht es im Juli nicht mehr zum Tränken der Tiere. Hans Rudi musste einen Teil der Gustis wieder runter zur Alp holen, wo es eine starke Quelle und ausreichend Wasser für die Tiere gibt. Während Thorsten am Abend das Essen zubereitet, sitze ich mit Hans Rudi am Küchentisch.
Es wird auch hier wärmer. Das kann man nicht wegdiskutieren, das ist so. Und im Juni war es auch dieses Jahr so heiß. Früher war es im Juli, August dann auch mal heiß, aber schon im Juni so heiß. Das gab es früher nicht. Auch der Schnee bringt Wasser im Frühling, also die Schneeschmelze. Das ist wichtig, um die Quellen zu speisen, wie wir sagen. Also das gibt schon mal ordentlich Wasser und jetzt die letzten Jahre hat es immer weniger Schnee. Und dass jetzt schon im Juni so knapp Wasser war, das hat es früher nicht gegeben.
Im vergangenen Winter hat eine Lawine ein großes Stück des Weges zur Matte runtergerissen.
Dort drüben war es gefroren. Es wurde schon früh kälter und blieb dann gefroren. Und jetzt ist es halt, plötzlich regnet es wieder bis auf 2000 Meter. Und wenn es stark regnet, dann ist dieser Boden nicht mehr gefroren. Er taut und wenn es dann wieder Schnee gibt, so wie letztes Jahr, hat es geregnet und dann plötzlich in kurzer Zeit viel Schnee gegeben und bald darauf wieder geregnet. Und dann wird der Schnee sehr schwer und dann kommen da diese Grundlawinen. Das sind x Tonnen, die da runtergehen und die verwüsten dann alles. Und früher, wenn der Boden gefroren ist, dann hält das richtig zusammen und dann hat es geschneit. Und im Frühling, wenn es Tauwetter gab, kamen da auch einige Lawinen, aber es war nie so schlimm und die waren nicht so schwer und nicht mit Wasser getränkt und der Boden war nicht aufgeweicht vom Regen.
Zeig doch noch mal eben den Blick in den Kochtopf.
Nudelsuppe. Ganz einfach. Bouillon mit Nudeln. Das wäre jetzt, wie heißt das hier so schön? Plagieren. Das wäre jetzt Plagieren, wenn ich sagen würde, das wäre mehr. Aber ich hoffe, das schmeckt trotzdem und ist ganz schön bei so einem Wetter. Guten Appetit.
Der neue Lehrling Michael sitzt mit am Tisch. Zwei Tage in der Woche geht er zur Berufsschule. An den anderen Tagen ist er auf der Alp. Heute ist auch der älteste Sohn Samuel wieder da. Er hat gerade sein zweites Lehrjahr zum Landwirt auf einem Biobetrieb im Emmental begonnen und dort ein paar freie Tage. Hans Rudi zeigt mir Fotos auf seinem Handy. Stimmungsvolle Naturaufnahmen.
Wirklich hier diese sonnenbeleuchteten Wolken. Für uns ist das natürlich normal, wenn da jetzt da die Nebelschwaden plötzlich so und so hochkommen und da diese spezielle Stimmung. Aber das bin ich ja seit klein auf gewohnt. Aber Thorsten sagte manchmal, oh, siehst du da, wie das. Und jetzt habe ich manchmal auch das so ein bisschen besser geschaut. Wenn du mit anderen Leuten in Kontakt kommst, sei es nur flüchtig oder auch so in zusammenarbeitest wie wir jetzt und zusammenlebst, das erweitert irgendwie dann natürlich auch den Horizont, als immer nur mit solchen, die genau wie du tickst und so und die gleichen Ansichten und schon dieselbe Jugendzeit haben.
Das muss man einfach sagen, dass man oft, ich glaube nicht nur ich, in gewisser Weise am Limit arbeitet. Einfach, dass es viel Arbeit ist, die geschafft werden muss und man dann auch den Stress allen Beteiligten anmerkt. Und da haben natürlich diejenigen, die hier auf den Alpen und auf den Bergbauernhöfen arbeiten, andere Übungen, in Anführungszeichen, sind damit groß geworden, aber auch die strengt das natürlich an. Da musst du irgendeinen Umgang finden, weil kannst ja bei vielen Sachen nicht sagen, aber mach ich morgen. Zumindest nicht bei den Tieren. Morgen hast du dann halt doppelt so viel, also ist auch nicht besser.
Es gibt sicher auch Momente bei allen, aber bei mir gibt es sicher auch Momente, wo man mal sagt, jetzt habe ich genug oder ist ein scheiß Job oder so. Es gibt ja überall auch Negativseiten.
Ende September werden die Zäune wieder abgebaut. Hans Rüdi entfernt mit einer Zange die Haken für den Stacheldraht an den Pfählen. Hinter ihm rollt Michael den Draht auf.
Geht's, alle noch fertig rollen?
Michael tut der Rücken weh, aber er will weitermachen. Er soll seine Arbeitshaltung ändern.
So, Herr, da ist fast das Dümmste für den Rücken. So ist viel schleuer schon. Glaubst
du? Ja, ich glaube dir doch. Auch so doofe Arbeiten gehören halt dazu. Das ist jetzt sicher nicht gerade das, was ich am liebsten mache bei diesem Beruf, aber muss halt auch sein.
Was habt ihr zu Hause auch gemacht bei dir auf der Alp?
Also bei uns ist nicht so offenes, steiles Gelände. Da rutscht nicht so schnell Schnee weg. Da können wir ihn einfach rausziehen und am Boden liegen lassen. Aber jetzt hier, wenn da Schnee runterkommt, ist der Draht weg.
Die hölzernen Pfähle müssen rausgezogen werden.
Weil hier über dem Boden wird das Holz schneller morsch als da weiter oben, wo es immer an der Luft ist. Und wenn man wollte, könnte man da jeden abbrechen. Deshalb muss man mit viel Gefühl das machen. So liegen sie jetzt schön flach auf dem Gelände angepasst. Und wenn da viel Schnee kommt, wenn sie schön aufliegen, zerbrechen sie auch nicht unter der Last des Lawinenschnees. Und diese Grünerlen, wenn man da so Material darunter legt, die legen sich dann auch zu Boden, so über den Material, über den Pfählen. Wenn der Schnee runterkommt, beschützen sie das Material. Wie eine schützende Hand.
Die Lagerplätze sind immer dieselben. Hans Rüdi ist der Einzige, der sie genau kennt. Vor 4 Jahren hatte er einen Unfall und saß 3 Monate im Rollstuhl. 12 Mann kamen, um beim Entzäunen zu helfen. Die Kollegen von der Feuerwehr, auch sein Schwager und ein ehemaliger Lehrling.
Die beiden kannten es ein bisschen und ich machte dann einen Plan, zeichnete auf, wo da die Lagerplätze sind und ja, und so klappte das auch ganz gut.
Der Unfall geschah beim Fällen einer großen Fichte nahe der Hütte. Sie stand an einer Steilkante. Als sie auf ihn zufiel, machte Hans Rüdi einen Schritt zur Seite und rutschte 25 Meter tief hinab in den Graben.
Was hast du denn da gedacht, als du gerutscht bist?
Nur nicht auf den Kopf fallen. Es ging sehr schnell, aber ich dachte einfach nur nicht auf den Kopf. 4,5 Stunden lag ich dort.
Und dann? Wer hat dich dann geholt? Also,
der Helikopter konnte nicht fliegen, weil es Nebel hatte. Und dann kamen da die Bergretter, retteten mich da. auf der Barre und mit Seilen.
Spürst du den Fuß noch?
Ja. Den werde ich immer spüren.
Ist da noch ein Nagel drin?
9 und 2 Blatt oder sogar 3 Platten.
Als der Unfall geschah, lebte Hans Ruedis Vater noch. 1,5 Jahre später kam Thorsten, die neue Alphilfe.
Für mich war es ein bisschen ungewiss, wie das dann mit dem Vater geht. Er war ja dann in der ersten Woche noch da und ist dann leider erkrankt und bald gestorben. Und das war für mich auch eine schwierige Zeit. Meine Frau und die Kinder waren ja auf dem Tal, also waren unten. Und ja, wir kannten uns noch nicht so lange, aber mit Thorsten konnten wir da zusammen sprechen. Und ja, wir haben da oft auch am Abend oder so, haben wir da noch geredet. Und es war ihm nicht einfach egal. Er war da sofort auch integriert und hat mir da auch Sachen erzählt von seinen Eltern und so. Und jeder Mensch hat Eltern und irgendwann machst du die Erfahrung, dass du die Eltern verlierst. Und das tut auch gut, wenn man da einander erzählen kann und darüber reden.
Du bist eben noch einfallslos.
Was?
Für Bürger, J-Küb geht es viel wesentlich los.
Es ist der letzte Abend vor dem Albabtrieb. Im Radio läuft eine Volksmusiksendung. In der Küche brennen die Petroleumlampe und die Kerzen. Die Familie, Michael und Thorsten sitzen um den Tisch. Es gibt Käsefondue.
Oh, was war jetzt?
Oh. 28. September. Ein leicht bewölkter Tag. Die Männer binden den Kühen die Festtagsglocken um und führen sie aus dem Stall. Alle Helfer sind versammelt. Familie, Freunde, Verwandtschaft, Michael und Thorsten. Eine schmutzige Kuh kommt aus dem Stall gelaufen. Eine andere hat sie mit ihrem Fladen voll an der Seite getroffen.
Ich habe auch Mist.
Einmal Wasser drüber kippen.
Michael und die beiden Mädchen, Angela und ihre Freundin, gehen vorne weg. Langsam laufen die Kühe den Schotterweg hinunter. Es ist herbstlich geworden. Ein leichter gelber Flor liegt über den Wiesen. Zwischen den grünen Fichten leuchten gelbrot Büsche und Laubbäume. Wir laufen bis zum Rüdli. An der Alp steht schon der Viehtransporter bereit. Diesmal kommt nicht, wie beim Alpauftrieb, die älteste Kuh Zikade hinein, sondern Melina, eine Kuh, die vor kurzem ein Kalb zur Welt gebracht hat. Angela und ihre Freundin tragen wieder ihre Edelweißblusen. Hans Ruedi läuft zwischen den Kühen.
Oben gingen sie ja sehr langsam und wollten eigentlich nicht von der Hütte weg. Weil wir hatten jetzt noch schönes Gras und es war ja jetzt auch noch schön da oben.
Wärst du noch gerne länger geblieben?
Ja, es ist natürlich immer so, gestern Abend, als wir da noch so oben waren und irgendwie ist es auch ein bisschen wehmütig da, der letzte Abend dann. Und ja, aber das gehört zum jährlichen Ablauf. Und wenn es dann wieder kälter wird und so, ja, ist es auch gemütlicher dann zu Hause.
Der Weg führt durch den bunten Wald. Samuel fotografiert mit seinem Handy eine hell-beigefarbige Kuh mit ihrer großen Glocke.
Es ist noch so schön mit Hörnern. Das sind jetzt 4 insgesamt. Nein, 3 nur noch, ja. Mit Hörnern.
Die mit Hörnern, sind die irgendwie gefährlicher so im Umgang, im Alltag?
Ja, sind schon gefährlicher, dass man von einem Horn getroffen wird. Vor allem, dass ein Horn ins Auge geht.
Das gibt's oft, ja.
Thorsten sitzt am Steuer. Er fährt den Wagen mit dem Viehtransporter. Mittlerweile ist nicht mehr nur Melina hinten drin, sondern noch eine zweite Kuh.
Eleonora, die haben sie vorhin auf der Strecke eingeladen, weil die so langsam war und irgendwie nicht mehr richtig vorankam mit Laufen. Die ist ja auch schon etwas älter.
Lastwagen.
Aha, wo kommt der?
Da vorne, wenn du jetzt gerade Gas gibst, kannst du dann.
Da ist doch Platz. Das müsste lang, ne?
Sollte, ja.
Von hinten kommt Hans Ruidi angelaufen, steigt selbst in den Wagen und fährt weiter bis zu einer größeren Ausweichstelle. Im Lastwagen sitzen die Straßenbauer, mit Kies unterwegs, um den Weg auszubessern.
Das Problem wäre auch gelöst.
Köppi heißt der, ne? Der sieht ja echt schön zugewachsen aus. Aber steht ihm so.
Was willst du jetzt lieber?
Ist mir egal, was willst du denn lieber?
Du kannst sagen.
Bist du schon erledigt?
Na, eigentlich, also höchstens das Knie, das ist das so.
Ja, dann komm doch.
Also dann fährst du und dann kann ich wieder ein bisschen mitlaufen.
Die Kühe laufen einigermaßen geordnet durch den Tunnel hindurch. Keine beginnt zu rennen. Nur Melina, die Mutterkuh, schreit im Anhänger. Als wir ins Tal blicken können, strahlt die Sonne. Der Himmel ist blau. Auf den Weiden stehen überall Kühe. Im Sommer war es dort leer. Die Tiere waren in den Bergen auf den Alpen. Aber jetzt sind sie alle wieder zurück. Am Eingang zum Dorf stehen auf einer kleinen Mauer am Straßenrand bunte Plastikbecher und Kannen. Christine und ihre Töchter schenken Tee aus für alle. Hans Ruedis Mutter freut sich.
Schön, wenn Sie da sind. Ich bin von Kind auf gewöhnt. Mein Vater ging auch auf die Alp. Und Mutter und wir Töchter blieben zu Hause. Immer geteilt, die Familie.
Und dann ist schön, wenn der Alpsommer rum ist.
Viel lieber Herbst als Frühling, wegen dem.
Neben uns liegt eine Wiese. Die Pforte steht offen und die Kühe laufen hindurch. Sie kennen den Ort, die erste eigene Weide. Und sie beginnen zu fressen. Wir sind angekommen.
Das ungleiche Paar. Ein Auf- und Abtrieb. Feature von Maike Hildebrandt. Sprecherin war Johanna Zehntner. Ton und Technik Matthias Illner und Frank Biller. Regie Maria Ohmer. Redaktion Walter Filz. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2017.